Entscheider treffen Heider. Wie erfolgreiche Menschen geworden sind, was sie geworden sind. Der Podcast.
Herzlich willkommen. Mein Name ist Lars Heider und mein heutiger Gast, der muss wirklich nur fünf Worte sagen und dann weiß jeder, wirklich jeder in Deutschland, wer es ist. Und ahnen Sie, welche fünf Worte das sind?
Guten Abend, meine Damen und Herren.
Jan Hofer ist da und da freue ich mich. Urkriegt man, kriegt immer so dieses, man fühlt sich gleich zu Hause, ne? Das ist, wenn man das einmal hört, denkt man, das kenne ich doch eher woher. So wie jemand, das geht ihm wahrscheinlich oft so, dass Leute sagen, irgendwie, sie selbstverständlich mit ihnen umgehen, weil man denkt, der ist ja jeden Abend oder fast jeden Abend bei mir zu Hause.
Naja, wenn man das fast 36 Jahre gemacht hat, das ist ja doch eine sehr, sehr lange Zeit. Und ich sag mal, wenn ein Mensch heute 50 ist, dann hat der...
So wie ich?
Zum Beispiel.
Ich habe eigentlich nur Sie erlebt. Sie.
Ja, genau. Weil man beginnt ja so politisch zu denken, so mit 14, 15 würde ich mal sagen. Ausnahmen gibt es auch früher, aber in der Regel ist das so. Und seitdem begleite ich Sie ja.
Das ist irre. Die letzte Tagesschau. Das ist ja für uns alle so ein Schock gewesen, weil man denkt natürlich immer, wie bei allen Leuten, die man so lange kennt, denkt man, der wird nie weg sein.
Ja, das ging mir bei Karl Dahl so, mit dem ich ja sehr eng befreundet war. Ich habe mir nie vorstellen können, dass der mal nicht mehr da ist. Der war so, ja, so prall im Leben halt, ne?
Und bei Ihnen ist es ja, wir reden jetzt ja nicht über, dass Sie gar nicht mehr da sind.
Dass
Sie
sich einfach, ja, ich glaube noch nicht.
Dass Sie einfach nicht bei der Tagesschau sind. Letzte Tagesschau, Achtung, am 14. Dezember ist die letzte Tagesschau mit Ihnen. Wie wird die sein? Haben Sie schon eine Idee, was da passieren wird?
Das wird eine ganz normale Tagesschau sein, weil Business as usual. Aber ich werde natürlich schon am Ende ein paar Worte sagen.
Okay. Wie war das denn bei Ihren Vorgängern als Chefsprecher? Also bei Karl-Heinz Köpke, bei Werner Feige, bei Dagmar Berghoff oder bei Joe Brauner? Erinnern Sie sich noch, haben Sie da als Redaktion, als andere Sprecher, was für die in deren letzten Sendung gemacht?
Ja, haben wir immer. Also mit Ausnahme von Werner Feigel, der ja sehr plötzlich sehr krank wurde. Stimmt. Und keinen vernünftigen, in Anführung, Abschied bei uns hatte, haben wir immer was gemacht. Wir haben einen Abschiedsfilm gemacht, natürlich intern. Wir haben ein großes Fest gemacht, fällt dieses Jahr aus, natürlich. Und in der Sendung haben auch alle immer ein paar Worte gesagt am Ende.
Wie, also die sind dann reingekommen?
Nein. Der Joe Brauner oder Dagmar Berghoff haben ihre letzte Sendung gemacht. Am Ende haben sie gesagt, ich möchte mich gerne noch persönlich verabschieden oder irgend sowas. Und dann sind alle ins Studio gekommen. Okay. Also die ganze Redaktion kam ins Studio. Wie das bei mir werden wird, auch unter Corona-Bedingungen, kann ich Ihnen wirklich nicht sagen.
Stimmt, das dürfen wir halt gar nicht irgendwie. Das sind ja verschiedene Hausstände. Auch die Sprecher der Tagesschau leben in verschiedenen Hausständen.
Genau.
Wie viele sind das eigentlich?
Also es sind insgesamt eine ganze Menge, wenn man mal Tagesschau 24, die Leute, die Nachtdienst machen, die nur Tagesdienst machen und so weiter sind. Und dann nochmal 8 für 20 Uhr. Also insgesamt sind es dann schon fast 20 Leute.
20 Leute. Sie haben es gerade gesagt, fast 36 Jahre sind Sie da.
36.
Ich habe 36 gesagt, hoffentlich. Ich habe verschluckt. 36. Man hat richtig Angst zu sprechen, wenn Sie da sind. Man hat Angst zu sprechen, wenn Sie da sind.
Nein, aber keine Angst.
36 Jahre. Waren die anderen auch so lange da eigentlich? Dagmar Berghoff, Joe Brauner?
Nee. Dagmar hat aufgehört, was ich persönlich für einen Fehler gehalten habe, aber ich habe es verstanden. Die hat aufgehört, weil ihr Mann damals in Pension ging und sie hatte relativ spät geheiratet und sie wollte gerne noch viel Zeit mit ihm verbringen. Das ist ihr leider nicht vergönnt gewesen, weil er dann relativ früh auch starb. Aber alle anderen waren kürzer da.
Ja. 35 Jahre. Und ich habe gedacht, einer von denen, Dagmar Berghoff oder Joe Brauner oder Werner Feigel oder Herr Köpke, sei ihr größter Förderer gewesen. Und nun haben sie in dem Fragebogen, den ich immer allen zuschicke, geschrieben, und da war ich völlig perplex, und das ist fast eine Breaking News, ihr größter Förderer, Achtung, war Dieter Thomas Heck?
Ja, ich war ja ein ganz junger Reporter, Moderator beim Saarländischen Rundfunk im Radio. Dieter Thomas Heck machte damals seine ersten Schritte im Fernsehen und hatte ganz viele Radiosendungen. Und hat mich dann in Saarbrücken bei der Europawelle Saar zusammen mit Manfred Sechsauer, der machte damals Musikladen und solche Geschichten.
Kennen sogar ich noch, ja.
Unter die Fittiche genommen und hat mir wirklich unglaublich geholfen. Ich habe dann auch später seine Hörfunksendungen übernommen.
Wäre Dieter Thomas Heck ein guter Tagesschau-Sprecher gewesen? Die Tagesschau hätte halb so lang dauern können mit Dieter Thomas Heck.
Ja, das ist, glaube ich, da hat er sich immer darüber geärgert, weil er als Schnellsprecher der Nation da bezeichnet wurde. Nein, er war ja ein durchaus reflektierender Mensch. Also diese Oberflächlichkeit, die man ihm immer vorgeworfen hat oder angedichtet hat, die war in Wirklichkeit nicht da. Er hat das aber nicht machen können. Er war viel zu emotional dazu.
Ah, okay. Weil von der Sprache her,
das war ja super, ne? Er war ja ausgebildeter Opernsänger sogar, glaube ich. Er hat ja damals, um seine Stotterkrankheit zu besiegen, hat er ja singen gelernt.
Ja.
Und dann war er ja dann auch irgendwie ausgebildeter Sänger. Aber nein, er war als Typ so emotional. Also der war ja jemand, den man mochte oder nicht mochte.
Ja. Und gab es Leute, die den nicht gemocht haben? Ich fand irgendwie so, mit dem bin ich ja auch groß geworden.
Ja.
ZDF-Hitparade, und das war doch irgendwie so ein, die haben doch so ähnlich wie bei Ihnen, dass alle den geliebt haben, oder?
Ja, es gab ja damals auch diese Fraktion Pop und Schlager auch schon.
Okay.
Oder Rock auch schon. Und alle diejenigen, die zu anderen Fraktionen gehört hatten, die standen da halt nicht so drauf. Aber er war auch so. Er war auch jemand, der jemanden mochte oder nicht mochte. Mhm. Und wenn er jemanden gemocht hat und er hat ihn nicht enttäuscht, dann hat man von dem alles gekriegt, alles. Wenn er einen nicht gemocht hat, dann war nicht gut. Dann war das eben so. Aber wenn er jemanden gemocht hat, dann war das wirklich toll.
Dieter Thomas Heck. Sie haben es eben schon gesagt, was muss denn so ein Sprecher haben? Wir haben gelernt, er darf nicht zu emotional sein, weil man ihm sonst anmerkt, wenn er sich freut oder wenn er traurig ist. Das darf man einem Sprecher niemals anmerken bei der Tagesschau?
Naja, also bleiben wir doch mal bei der Parteipolitik,
ja,
in Deutschland. Wir haben jetzt so ein ganz breites Spektrum. Wenn ich jetzt ständig bei einer bestimmten Partei grinsen würde und bei einer anderen die Trauermine aufsetzen würde, das wäre natürlich erstens der Sendung nicht förderlich und zweitens würden natürlich auch die Anhänger der jeweiligen Seite mich auch entsprechend dann auch nicht vor der Kamera sehen wollen. Das ist doch klar. Und das geht in ganz vielen Bereichen so. Allerdings muss ich sagen, wenn es um Katastrophen geht zum Beispiel, da ist die Emotion insofern nicht so sehr sichtbar, weil ich ja in der Redaktion diese Katastrophe schon verarbeitet Klar. habe. Also das ist ja wie bei Ihnen auch in der Zeitung. Das, was Sie in der Zeitung schreiben, haben Sie ja schon mal bearbeitet und gesehen. Also da ist dann die erste Emotion weg. Wenn Sie am nächsten Tag Ihre eigene Zeitung, das Abendblatt, aufschlagen, gucken Sie das an, aber unter anderen Gesichtspunkten als ein Leser, der das zum ersten Mal liest.
Das ist ja für mich übrigens gerade einer der Gründe, warum ich so gerne die Tagesschau gucke. Weil man macht sie an und egal wie schlimm die Lage ist, da sitzen Sie oder Linda Zervakis oder Judith Rakers und man hat den Eindruck, naja, die reden jetzt gar nicht anders als gestern, als gar nichts Schlimmes war. Das, ich finde, das holt einen auch in den schlimmsten Momenten immer noch so ein bisschen runter, weil man denkt, okay, sachlich betrachtet kriegt man schon irgendwie hin, also dieses Gefühl, Tagesschau geht weiter, Leben geht weiter.
Ja, da ist sicherlich viel dran, was Sie da gerade sagen. Das ist auch das, was uns die Zuschauer oft in Briefen und Reaktionen, E-Mails und so weiter bestätigen. Ich meine, wir hatten gestern Abend 13,6 Millionen Zuschauer.
Wow.
Am letzten Sonntag 16,6 Millionen. Und das zieht sich so über die ganze Woche hinweg. Das muss ja Gründe haben, warum das so ist.
Weil die Tagesschau so ist, wie sie ist und eigentlich sich so in den vergangenen 35 Jahren gar nicht, also vom Grundkonzept hat sie sich ja nicht geändert.
Aber die hat sich dramatisch geändert.
Ja?
Wenn Sie sich mal alte Sendungen angucken,
dann sitzt auch ein Sprecher.
Ja, aber der ist halt überall auf der Welt, nicht? Entweder ein Moderator oder ein Sprecher,
genau,
ist überall. Die eine sind ein bisschen bunter und die anderen sind ein bisschen einfarbiger oder monotoner in der Farbgebung. Aber die Inhalte sind eigentlich immer die gleichen.
Ja.
Bei den Regionalsendungen, und das ist in Amerika genauso wie in Deutschland, also ein berühmter amerikanischer Nachrichtenmoderator Walter Cronkite, der sah aus wie Köpke.
Ja, stimmt.
Der war auch stoisch, der saß da und hat genau wie Köpke damals Nachrichten vorgelesen. Mehr gab es da nicht. Die haben immer gesagt, die Amis haben in ihren regionalen Programmen das machen können, aber nationwide auch nicht. Mhm. So war es in Deutschland eben auch. Aber trotzdem hat sich die Tagesschau sich dramatisch verändert. Also wenn die sich die alten Sendungen mal angucken, die Inhalte haben sich verändert, die Sprache hat sich geändert, aber da gibt's ganz viel.
Das stimmt, ich meine nur das Grundprinzip, da sitzt einer und liest 15 Minuten Nachrichten vor.
Ja, das sitzen wir nicht mehr, wir stehen.
Das stimmt, also da ist einer.
Ja.
Ist es schwieriger? Sie haben ja die Sitzphase auch noch miterlebt. Ist es besser im Stehen oder im Sitzen?
Also die Spannung im Stehen ist schon besser, muss ich sagen. Also wenn man lange sitzt, dann rutscht man so ein bisschen mal in so eine gemütliche Haltung und das ist dann nicht so gut.
Was machen Sie eigentlich, wenn die Filme laufen? Wahrscheinlich eine Frage, die in 100 Mal schon gestellt wurde.
Das ist übrigens noch ein Grund, warum ich manchmal nicht so angetouched bin von dem, was wir zeigen, weil ich während die Filme laufen mich oft auf die nächsten Meldungen vorbereite, weil da wieder Änderungen gewesen sind, weil mir die Redaktion gerade gesagt hat, das und das müssen wir ändern, ich weiß nicht was. Das heißt, ich bin da gut beschäftigt in der Zeit.
Das wissen ja wahrscheinlich viele nicht, dass die Redaktion während die Sendung läuft, die Meldung, die sie im Wesentlichen über einen Teleprompter ablesen, es sei denn, er rauscht mal ab, was auch passieren kann, dass die Redaktion kann die Meldung noch praktisch live verändern.
Das tut sie auch, und zwar ununterbrochen. Ja. Also gestern zum Beispiel, aufgrund der Tatsache, dass die Pressekonferenz der Kanzlerin zur Corona-Lage so spät gekommen ist, wurde ständig geändert. Ja. Das ist der Vorteil des Teleprompters. Die Leute sagen immer, ja, du hast so ein Gerät, wo du abliest. Ja, das stimmt. Aber man kann im Teleprompter kurzfristig etwas ändern, was man auf einem Blatt Papier nicht mehr kann.
Das Blatt Papier ist nur Sicherheit.
Das ist Sicherheit. Vor allen Dingen, mir hat kürzlich mal einer geschrieben, das wäre ja blöd, dass ich ein Blatt Papier hätte, da stimmt ja nichts drauf. Nein, da steht eine komplette Sendung drauf. Und man muss auch akribisch genau zusehen, dass man die Blätter wechselt. Denn in der Tat kann der Teleprompter abrauschen. Und das passiert auch manchmal. Und dann muss ich Ihnen sagen, sind Sie ganz schön gekniffen, wenn Sie da kein Backup haben.
Ist es denn, ist das Lesen vom Papier schwerer? Weil man muss ja zwischendurch mal hochgucken. Ich staune immer, wie Sie das machen beim Teleprompter. Ich denke immer, es müssen sich ja die Augen bewegen. Sie bewegen sich aber nicht.
Das ist Routine.
Kann man lernen. Könnte auch ich lernen.
Das kann man lernen. Ich schaue halt den Zuschauer an. Ja. Das konnte ich früher mit dem Blatt Papier nicht, weil ich ja regelmäßig runtergucken musste, um den Faden nicht zu verlieren. Also man kann ja nicht so lange Strecken extemporieren. Das geht eben nicht.
Lesen Sie die Texte vorher einmal laut vor?
Ja.
Einmal. Also wie muss man sich das vorstellen? Sie kommen dann rein. Sie schreiben die Texte ja nicht selber.
Die Texte werden geschrieben. Ich komme in die Redaktion. Habe das Redaktionssystem genauso wie alle anderen auch und fange an, mich auf die Sendung vorzubereiten. Das bedeutet, ich schaue mir das an und sage dann, guck doch mal nach der Formulierung.
Okay, das schon.
Na, die finde ich jetzt nicht so witzig. Oder war gestern zum Beispiel, eine Kleinigkeit nur, aber ich fand es eben anders besser formuliert. Und dann diskutieren wir und im Zweifelsfalle wird es auch berichtigt dann. Das Gleiche gilt auch für orthografische Fehler, für grammatikalische Fehler, die immer in der Schnelligkeit vorkommen können, die aber in der Sendung fatal sind, weil sie mir zugeschrieben werden.
Stimmt. Wer hat das letzte Wort? Klaus-Peter Wolf, der Krimi-Schriftsteller, war neulich hier und sagte, er würde sein Buch niemals abgeben, wenn er es nicht mindestens zweimal vorgelesen hätte, weil das Vorlesen ihm erst zeigen würde, ob die Sprache gut ist oder nicht.
Hat er vollkommen recht. Ja. Das ist bei mir ganz genauso. Also ich versuche im Studio so rechtzeitig zu sein, dass ich die Sendung noch mal laut praktisch vorher wirklich noch mal durchgehen kann. Und da werden Sie nicht glauben, wie viele Fehler Sie beim Lautlesen noch entdecken, die man übersieht, wenn man einfach nur die Schriftform hat. Und das ist so wichtig, dass man das wirklich laut macht und das nicht so laut, dass die ganze Redaktion erstarrt, sondern dass man es wirklich artikuliert. Das ist wichtig.
Sie haben es eben gerade gesagt, wenn wir einen Fehler machen im Armblatt, einen grammatikalischen Fehler und einen Rechtschreibfehler, dann gibt es natürlich ganz viel Resonanz immer. Ne? Wie kann das passieren? Und dann versuche ich immer zu sagen, naja, bei 500.000 Wörtern, die so in so einer Zeitung stehen, bei Ihnen wahrscheinlich genauso. Wenn Sie mal einen Fehler machen, dann über wie viele Leute reden wir dann, die sich dann melden?
Das kann ich Ihnen gar nicht sagen. Das ist der deutsche Oberlehrer, das sind aber auch ganz normale Leute. Es sind oft Leute, die so ein Spezialwissen haben.
Ja.
Die warten auf ein bestimmtes Wort. Und wenn das falsch kommt, schreiben die. Die kennen aber auch nur dieses Wort. Also ich will Ihnen ein Beispiel sagen, Quarantäne.
Ja.
Ich habe dann irgendwann mal einen Formbrief gemacht, um den Leuten zu erklären, dass das nicht aus dem Spanischen kommt, sondern aus dem Französischen. Quarante, die vier. Und das kommt aus dem Französischen und im Französischen wird eben Q-U als K ausgesprochen, nicht als Q. Manchmal kriegen sie Post zurück von Leuten, die es akzeptieren, sagen, prima, habe ich was gelernt. Gibt auch welche, die sagen, interessiert mich nicht, ich sag weiter Quarantäne. Na, mein Gott.
So. Das frage ich mich sowieso. Es gibt ja viele Wörter, von denen ich, gebe ich zu, zunächst nicht wüsste, wie sie ausgesprochen werden. Wer ist denn da bei Ihnen die letzte Instanz? Einfaches Beispiel will ich mal nehmen. Ich dachte immer, dieses amerikanische Firma, die diesen zweiten Impfstoff entwickelt hat, heißt Moderna. Jetzt höre ich Gundula Gause und die sagt Moderna. Und da fragt man sich, woher weiß man denn, wie man das ausspricht und wen ruft man im Zweifel da an?
Also es gibt so diese eingedeutschte Form.
Ja.
Nicht? Also zum Beispiel, mir kürzlich mal einer geschrieben, dass wir total bescheuert sind, weil wir Machete sagen. Das hieße Machete.
Ah, okay.
Der Mann hat recht.
Ja.
Im Spanischen heißt es Machete. Aber es gibt sogenannte deutsche Lehnwörter. Und die sind eingedeutscht. Und wenn die über Jahrzehnte hinweg im Sprachgebrauch drin sind, dann bleiben die auch so. Und deswegen ist die Machete bei uns die Machete, weil die Menschen sich daran gewöhnt haben.
Und moderner oder moderner?
Ja, da kann man sich drüber streiten. Also es gibt ja bei uns eine wunderbare Institution und das ist die Aussprachedatenbank. Die wird in Frankfurt beim Hessischen Rundfunk in Verbindung mit der Duden-Redaktion gepflegt. Da sitzen ein paar Leute, die machen nichts anderes, als zum Beispiel unseren Korrespondenten in was weiß ich wo anzurufen und zu sagen, wir haben da einen neuen Namen, neuen Staatspräsidenten oder was auch immer. Wie sprecht ihr den denn aus? Im Zweifel fragen Sie auch mal jemanden selbst. Also ich kann mich noch erinnern, Kofi Annan zum Beispiel. Mhm. Gab es eine Riesendiskussion. Heißt der Kofi Annan, Kofi Annan, weil der kam, glaube ich, aus dem französischsprachigen afrikanischen Gebiet und ich weiß nicht, wie alles. Und der damalige Chefredakteur, Uli Deppendorf, sagte, schluss aus mit dieser Diskussion, der heißt Kofi Annan. In genau dieser Sendung hat der Reporter ihn gefragt und der sagte, ich heiße Kofi Annan, wie Anna.
rufen die jungen Kollegen dann, wenn sie gar nicht mehr weiter wissen, im Zweifel den Chefsprecher an und sagen, wie würdest du es aussprechen?
Ja, das machen sie in der Regel, ja.
Wie ist es, moderner oder moderner?
Da müsste ich jetzt mal nachgucken. Ich würde eingedeutscht moderner sagen, aber moderner wäre sehr wahrscheinlich amerikanisch richtig. Man kann es auch ein bisschen übertreiben. Also ich höre auch immer wieder Colorado, das eindeutig Colorado heißt, auch in Amerika. Dann wollen dann die Leute wieder amerikanischer sein als die Amerikaner. Ich glaube, das ist so Korinthenkackerei irgendwo.
Oder Menschen, die China sagen, ne?
Bitte?
Menschen, die China sagen.
Ja, Tina Turner.
Sagt China, Tina, ja. Tina Turner. Wir müssen nochmal über die Sprecher sprechen. Über die Sprecher sprechen. Wir haben gesagt, sie dürfen nicht sich nicht zu, was haben Sie, wie haben Sie gesagt? Sie dürfen nicht zu
emotional.
Ja. Das war das Wort, was mir gerade fehlte. Was macht einen guten Sprecher noch aus? Also, dass er gut sprechen kann, aber das ist wahrscheinlich nicht, es gibt ja Menschen, die können gut sprechen und die sieht man im Fernsehen und denkt, nee, oder?
Ja, das ist eine Frage, die ich mir seit 35 Jahren stelle. Was macht eigentlich jemanden aus, der vor der Kamera präsent ist? Ja. Das gilt ja nicht nur für uns so, das gilt auch für Unterhaltungsleute und so weiter. Und da gibt es welche, die sehen klasse aus, die sind toll ausgebildet, die haben eine tolle Sprache, aber es passiert emotional bei mir nichts. Das gilt genauso für Frauen wie für Männer. Und dann kommt einer, berühmtestes Beispiel Gottschalk, der ja nicht im landläufigen Sinne ein schöner Mensch ist, lange Nase und, ne? Mhm. Und der räumt alles ab. Warum? Der hat Wortwitz, der ist intelligent, der ist gebildet und der hat auch etwas, was über den Schirm kommt. Und das alles überträgt sich darüber. Warum das so ist, kann ich Ihnen nicht sagen.
Wie suchen Sie, Sie haben ja wahrscheinlich die ganzen Sprecher, die jetzt gekommen sind, suchen Sie die aus? Sucht der Chefsprecher
die
aus?
Teil habe ich ausgesucht,
okay.
Also die letzten, ja.
Das heißt, dann kommen die und das Entscheidende ist aber, die muss man auf dem Bildschirm sehen. Alles andere ist egal.
Das hat sonst überhaupt gar keinen Sinn. Bei Judith Rakers war es so, die hatte ich gesehen im Hamburger Abendblatt.
Das finde ich gut.
Das stimmt übrigens auch, aber das war später. Im Hamburg-Journal.
Hamburg-Journal, genau.
Gesehen und dachte, die hat was, die ist wirklich gut. Und wie auch wie die sich bewegt hat, wie die gesprochen hat, das war toll. Und dann habe ich sie irgendwann mal eingeladen zu mir nach Hause, weil ich nicht wollte, dass es im Sender publik wurde. Und sie hat gedacht, was will der von mir? Aber das ging alles gut aus. Und dann habe ich mal mit ihr erstmal gesprochen, ob sie es überhaupt vorstellen kann. Ja. Die Menschen, die wir bei uns in die Tagesschau nehmen, können sich oft nicht vorstellen, was das wirklich für ihr Leben bedeutet und für sie selbst bedeutet. Sie sind von der Sekunde an kein privater Mensch mehr. Das müssen sie einfach wissen. Und das muss man wollen. Man kann nicht anschließend sagen, das habe ich alles nicht gewusst.
Und es geht auch nicht weg, ne? Also Sie müssen ja jetzt nicht glauben, nur weil Sie in Ruhestand gehen, dass Sie ab übermorgen nicht mehr, also ab 15. Dezember nicht mehr erkannt werden.
Dagmar Berghoff ist ja nun inzwischen seit 15 Jahren nicht mehr bei uns, oder schon länger. Fast 20 Jahre ist schon nicht mehr da. Und die kennt immer noch jeder. Also von daher gesehen, glaube ich, ist das so, ja.
Gibt es Menschen, die das abschreckt?
Ja, hatte ich schon mal. Wir hatten auch schon mal eine Kollegin aus München, Daniela Witte hieß die. Die war so ein halbes Jahr bei uns und hat dann gesagt, nee, das ist nicht das, was ich möchte.
Weil was passiert, wenn man 2-3 Monate Tagesschausprecher war?
Also zunächst einmal unterliegen sie einer sehr großen öffentlichen Kontrolle, einer richtigen Sozialkontrolle. Das heißt, sie müssen sich ein breites Kreuz anschaffen, um auch das, was sie so an Post kriegen, an Anfeindungen kriegen. Wissen Sie, bei 14 Millionen Zuschauern, da ist nicht jeder nett.
Nee.
Das erleben Sie ja in Ihren Leserbriefen ganz genauso. Damit fertig zu werden und das nicht persönlich zu nehmen, damit muss man schon umgehen. Das dauert ein bisschen. Also ich habe ein paar schlaflose Nächte früher gehabt, weil ich das nicht begriffen habe. Ich sage, warum? Was? Ich habe da gar nichts gemacht. Was will der von mir?
Na? Ja.
Und dann muss man begreifen, dass man auch nie für sich als Person steht, sondern immer für das System. Also wenn jemand das System ARD, Tagesschau nicht möchte, dann macht er das natürlich an dem fest, der da steht. Ist doch klar.
Klar.
Den kennt er halt.
Ne?
So, da haben sie einen Stellvertreterkrieg zu führen und damit muss man halt umgehen können.
Einmal Tagesschausprecher, immer Tagesschausprecher, oder? Es gibt ganz wenige, die von sich aus gehen und mir fällt im Moment nur, sagen wir mal, eine oder einer ein und dem hat es auch nicht gut getan oder der hat es auch nicht gut getan. Die meisten bleiben wirklich dann bis zum Ruhestand.
Oder das ist ja erstmal ein großes Plus. Also
genau.
In einer Zeit, wo kaum jemand einen festen Arbeitsplatz hat, diese Sicherheit zu haben, da kann ich alt werden, da kann ich vernünftig in den Ruhestand gehen, das hat ja schon mal etwas sehr Beruhigendes. Das ist das eine. Das andere ist aber, wenn Sie so viele Jahre das machen, müssen Sie aufpassen, dass Sie nicht einlaufen, dass Sie nicht einfahren irgendwann, dass Sie nicht irgendwie so in Routine erstarren, dass da nichts mehr passiert. Ich habe das immer gemacht, indem ich andere Aufgaben wahrgenommen habe. Also ich habe mal mit Kai Pflaume eine Unterhaltungsgeschichte gemacht. Ich habe 21 Jahre lang MDR Riverboat Talkshow gemacht, davor NDR Talkshow. Also ich habe mich wirklich austoben können. Auch innerhalb der ARD, weil wir durch diese Regionalprogramme, durch die Landesprogramme, natürlich viele Möglichkeiten hatten. Das gibt es irgendwo anders nicht.
Ist das auch der Grund, warum selbst der Chefsprecher nicht fest angestellt ist beim NDR?
Nein, ich habe ja eine Planstelle.
Ah, Sie haben eine, okay.
Ja, wir haben alle eine Planstelle.
Aber Sie werden pro Sendung bezahlt.
Ja, das stimmt. Das hat aber ein bisschen damit zu tun, dass die Planstelle natürlich nicht sehr, sehr gut bezahlt ist. Die ist so ein Backup.
Ja.
Nicht, die ist so ein soziales... sozialer Fallschirm, wenn man will. Das reicht einfach nicht, weil ich habe immer gesagt, ich werde ja nicht dafür bezahlt, dass ich um 20 Uhr 15 Minuten vor der Kamera stehe, sondern ich werde dafür bezahlt, dass ich an 365 Tagen 24 Stunden öffentlich auch für die Tagesschau.
Stimmt.
Und Sie glauben nicht, wie oft ich fotografiert werde, ohne das zu wissen. Sie glauben nicht, wie oft mir Leute sagen, dass sie mir begegnet sind und das gesehen haben, wovon ich gar nichts wusste. Also das muss man einfach wissen.
Ne? Stimmt, Sie haben gar keine Freizeit.
Nein. So, also. Ich habe auch zum ersten Mal in diesem Jahr 3 Wochen am Stück Urlaub gemacht. Ja. Weil immer irgendwas dazwischen gekommen ist.
Aber nochmal, um das zu verstehen. Sie und die anderen Sprecher kriegen für eine Hauptausgabe 260 Euro ungefähr.
Ja.
Ne? Und für jede andere Ausgabe, je nachdem, wird das so gestaltet.
Also das ist das Höchstbezahlte.
Das heißt also, das Gehalt ist jeden Monat ein anderes, je nachdem, wie viel Sendungen man moderiert.
Also es ist folgendermaßen. Sie haben ja wenn ein Team mit Leuten, die andere Aufgaben haben. Also Judith Rakers macht zum Beispiel 3 nach 9 mit Giovanni Di Lorenzo. Macht diverse andere Sachen für den NDR. Linda Zervakis ist mit ihren Büchern unterwegs und macht Podcasts und ich weiß nicht was. Das heißt, es gibt einen Abwesenheitskalender und da kann jeder, das ist öffentlich, also für uns öffentlich, sich eintragen, wann er da ist und wann er nicht da ist. Und daraus bastel ich dann einen Plan. Wenn natürlich jemand 14 Tage im Monat nicht da ist, kann er nicht so viel verdienen wie jemand, der immer da ist.
Klar.
Aber ich achte sehr darauf, dass sich das trotzdem irgendwo nivelliert. Also wenn jemand 14 Tage nur da ist, dann achte ich drauf, dass er auch nicht viel mehr verdient als ein anderer, der nur 14 Tage da ist.
Das heißt aber, den Dienstplan, den macht der Chefsprecher?
Ja, noch.
Noch?
Das wird sich ändern, ja.
Wer macht den künftig?
Das wird in Disposition machen.
Okay, gut.
Das hat damit zu tun, dass wir strukturelle Veränderungen vornehmen, auch im Zusammenfluss mit Tagesschau 24, Tagesschau.de, Social Media und so weiter.
Könnte man allein von den Einnahmen als Tagesschausprecher leben?
Ja.
Okay. Weil ich finde immer so 260 Euro für eine Sendung.
Naja, es ist eine Mischkalkulation.
Wie viele Sendungen macht man denn am Tag?
Ja, man macht so 3 bis 4.
Okay.
Die werden natürlich alle nicht so hoch bezahlt.
Genau.
Es gibt auch mal samstags vormittags nur für 6 Stunden insgesamt 300 Euro.
Okay.
Das ist eine Mischkalkulation. Also am Ende des Monats hat man ein paar Sendungen gemacht, die besser bezahlt wurden, ein paar, die weniger, und das ergibt sich dann.
Aber an sich reich werden könnte man nicht?
Nee.
Also deshalb, nein, deshalb
das ist, machen das ist der Verdienst. Also ich will mich jetzt wirklich nicht beschweren.
Nein.
Ich habe mein Leben lang wirklich gut leben können davon. Aber es ist das eines gut bezahlten Angestellten, ja.
Täuscht es mich oder hat noch nie ein Tagesschausprecher, oder ist es vielleicht auch gar nicht so schlimm, den Sprung zum Beispiel zum Moderator der Tagesthemen geschafft? Oder gab es da mal einen?
Nein, bisher eigentlich nicht. Es gab mal Gespräche darüber und es war auch mal vorgesehen, jemanden zu testen, aber das ist dann nicht dazu gekommen.
Warum eigentlich nicht? Es könnte, also so gefühlt könnten doch alle die Tagesthemen sprechen, die Tagesschau sprechen oder die bei den Tagesthemen die Nachrichten sprechen, könnten das doch auch moderieren.
Ja, das stimmt, natürlich, gar keine Frage. Aber dann müssen sie sich fest anstellen lassen.
Ja.
Dann unterliegen sie aber auch noch den Gesetzmäßigkeiten der ARD, weil da muss einer vom WDR kommen und einer vom NDR oder einer vom Bayerischen oder was weiß ich. Also das ist ja alles nicht so einfach. Das gilt genauso für den Job des Tagesschausprechers. Sie können das nicht lernen. Sie können sich auch nicht bewerben. Natürlich können Sie mit der Bewerbung schreiben. Aber wir sind öffentlich-rechtlich und damit unterliegen wir einem Planstellensystem. Und wenn keine Planstelle frei ist oder keine neue geschaffen wird, dürfen Sie den nicht einsetzen.
Stimmt.
Das bedeutet zum Beispiel jetzt, wenn ich in den Ruhestand gegangen bin bei der Tagesschau, kommen zwei neue, Julia Senn und Konstantin Schreiber, beide aus dem Hause. Mhm. Aber in der Tagesschau dürfen die erst ab 1.1. arbeiten, weil dann die Planstelle
bereit steht. Und muss jeder eigentlich auch was anderes noch nebenher machen, weil ja sonst die Gefahr bestünde, dass er eine Art Scheinselbstständiger wäre?
Nein.
Nein.
Er hat ja die Planstelle im Hintergrund.
Also jeder Tagesschausprecher kann nur Tagesschau machen?
Ja, natürlich.
Genau, okay.
Er hat ja die Planstelle im Hintergrund und damit ist das ja abgefedert.
Und wenn er was anderes nebenbei machen will, müssen Sie das genehmigen?
Ja. Also entweder ich oder die Chefredaktion, im Zweifelsfall auch die Programmdirektion. Es gibt ja eine ganz klare Vorgabe. Es gibt einen Rundfunkstaatsvertrag, der ist nicht nur für die Öffentlich-Rechtlichen, auch für die Privaten zuständig. Und in dem steht ganz eindeutig, wenn Sie meinungsbildend tätig sind, dürfen Sie werblich nicht in Erscheinung treten. Das ist so eine Grauzone. Natürlich kann ich jetzt, sagen wir mal, also wenn ich einen Podcast fürs Abendblatt mache, ist das Werbung oder nicht?
Ist Werbung für die Tagesschau im besten Fall.
Oder für das Abendblatt.
Oder fürs Abendblatt,
so, genau. Da würde ich jetzt mal in diesem Falle sagen,
geht.
Das geht. Aber rein rechtlich gesehen wäre das schon eine Grauzone.
Ja.
Nicht? Wir sind zwei konkurrierende Unternehmen oder unterschiedliche Unternehmen. Also von daher wäre es schwierig. Und das muss man immer wieder abwägen. Also ich würde jetzt zum Beispiel, würde mich niemand fragen, ob ein Podcast fürs Abendblatt machen dürfte, weil das innerhalb des Medienbetriebes normal ist. Aber Sie wissen, was ich meine, nicht? Also die Grauzone ist schon da.
War noch fast, viele waren schon da. Linda Zabakis war da, Ingo Zapparoni war, Karin Mioska. Das war alles alles in Ordnung. Woher kommt diese unglaubliche Popularität der Tagesschausprecher? Ich weiß, das gucken jeden Tag 14, 15, 16 Millionen Leute. Aber meine These, eine Bäckerei. Linda Zabakis kommt rein, Jan Hofer kommt rein, Judith Rakers kommt rein. Wird von allen erkannt. Gundula Gause kommt rein, erkennen die Hälfte.
Das kann ich Ihnen nicht sagen. Ich kann es Ihnen wirklich nicht. Ich glaube, dass das ZDF den Fehler gemacht hat. Also Sie haben zunächst einmal eine Sendezeit, 19 Uhr, die damals toll war.
Ja.
Aber mit den veränderten Ladenöffnungszeiten, die hoffentlich bald wieder so sein werden, ist 20 Uhr wieder gesetzt.
Genau.
Also haben wir natürlich da zwangsläufig auch entsprechend mehr Zuschauer. Ich glaube, diese sehr klare Form der Tagesschau hat dazu geführt, dass auch die Protagonisten sehr populär geworden sind. Beim ZDF ist das immer so ein bisschen bunter gewesen, ein bisschen nicht ganz so stringent, wie wir das machen. Anders kann ich mir das nicht erklären, wo das tolle Leute sind mit guter Ausbildung.
Sie haben Ihren Nachfolger als Chefsprecher auch selbst ausgesucht, richtig?
Nein. Nee, nicht. Ach, nein, nein, das ist Majoritätsprinzip. Also der ist der Dienstälteste nach mir.
Ach so, danach geht das, okay.
Und, ja, ja. Und da, also der wäre nicht genommen worden, wenn er nicht in der Lage wäre, den Job auszuüben.
Wir reden über Jens Riewer, für die, die es nicht wissen.
Aber genau. Das steht ja außer Frage, wenn er so lange dabei ist, kann das eben.
Genau.
Und deswegen hat sich die Frage nicht gestellt dann.
Viele, die jetzt in ihren über Sie schreiben, Entschuldigung, oh, das ist interessant, wenn Sie sowas haben, so ein Räusperer in der Tagesschau, was machen Sie dann?
Das Gleiche sehe ich eben. Da muss ich mich räuspern, das geht nicht anders, weil früher gab es eine Räuspertaste. Das war so eine Taste, da konnte man das Mikrofon stumm schalten. Die gibt's nicht mehr. Und deswegen müssen Sie sehen, was Sie rüberkommen.
Okay, also in vielen Texten, die jetzt schon über Sie verfasst werden, steht drin, mit Jan Hofer geht der letzte große Mann der alten Schule. Ist das tatsächlich so oder kann Jens Riewer nicht auch, wird Jens Riewer nicht zwangsläufig auch in 15 Jahren ein Mann der alten Schule sein?
Ja, erstaunlicherweise, ein ehemaliger Kollege aus der Redaktion hat mir gerade einen sehr netten Brief geschrieben und hat die Zeit beschrieben, als ich anfing bei der Tagesschau. Da haben die Redakteure gesagt, jetzt stellen die schon einen Konfirmanden hier ein. Also das ist so ein Prozess, Jens Riewer wird sehr wahrscheinlich genauso wie ich irgendwann mal mit den gleichen Dingen betrachtet werden, ja.
Vor allem, weil Sie wirken ja jetzt ja nicht, da können wir mal drüber sprechen, fällt mir gerade ein, weil wir das gleiche Problem haben bei Wikipedia. Sie auf einem ganz anderen Level als ich. Ich habe neulich mal, Sie wirken ja nicht wie ein, und ich weiß gar nicht genau, wie alt Sie sind. Sie sagen Jahrgang, was haben Sie gesagt, Jahrgang?
Also ich finde das immer so ein nettes Spiel und deswegen will ich es auch nicht auflösen, weil das ist offensichtlich etwas, was die Journalisten am meisten...
Nee, pass auf, mir geht es um was ganz anderes. Wikipedia, ich habe auch einen Wikipedia-Eintrag und da sind Fehler drin.
Bei mir auch.
So, und da wollte ich mit Ihnen drüber sprechen. Und dann habe ich versucht, diese Fehler zu ändern.
Habe ich auch.
Und dann hatte ich irgendeinen am Telefon, der sagte, ich bin Herr Pieps-Pups, so und so, aus Bremen und Sie haben keine Chance, ich kümmere mich um Ihren Wikipedia-Eintrag und ich sage, ja, passen Sie mal auf, aber da ist ein Buch zum Beispiel drin, das ich nie geschrieben habe. Ja, das sind Sachen drin, wo ich nie gearbeitet habe. Da ist die Anzahl der Kinder, die ich habe, ist auch falsch. Also es sind jetzt drei offensichtliche Fehler. Was da falsch ist und was da nicht falsch ist, das entscheide ich. Darauf wollte ich kommen.
Ist bei mir ganz
genauso.
Da sind auch ein paar Sachen drin. Also ich weiß nicht, wie oft ich da schon verheiratet war, was totaler Quatsch ist. Die Zahl meiner Kinder, also da ist ganz vieles drin, was nicht stimmt. Ich habe es auch versucht und es ist nicht gelungen. Und dann habe ich es einfach gelassen.
Man kann es nicht, aber ich finde es so irre, dass es Leute gibt, die sozusagen einen Eintrag über einen selber verwalten und glauben, dass sie es besser wissen, wissen als man.
Solange es nicht ehrenrührig ist, dann wäre ich sehr wahrscheinlich dagegen vorgegangen, aber so ist mir das
wurscht. Wurst ist auch Wurst. Wir haben vorhin über Emotionen gesprochen. Das eine sind irgendwie diese Nachrichten, die ernst sind, das ist klar. Wie oft passiert es Ihnen, dass Sie auch mal lachen müssen? Das ist ja dieses, was mir oft passiert, dass irgendwas in irgendeiner Situation, wo man vielleicht nicht lachen sollte, oder wie machen Sie das dann, so ein Lachen zu unterdrücken?
Das ist eine schwierige Frage. Sie wissen, also es gibt jetzt einen Beitrag, der hat ein lustiges Ende und dann lachen Sie darüber und der nächste ist ja wieder dramatisch. Also dann würden Sie den ja unter Umständen verulken. Das geht natürlich nicht. In der Sendung ist man, glaube ich, so mit Adrenalin vollgestopft, dass man das ganz gut kontrollieren kann.
Tatsächlich, weil Sie sitzen hier allein, relativ allein in diesem Studio. Ich habe mal versucht, in dieses Studio reinzukommen. Da haben alle gesagt, vergiss es, brauchst du eine Sondereinweisung und mehr als zwei Leute oder so dürfen sowieso nicht, und ich weiß nicht, wie viel drin sein.
Alleine,
Tagesschau alleine, Tagesthemen zu zweit. Ist einem das in dem Moment bewusst, wo man anfängt zu sprechen, dass da 14 Millionen Leute gucken?
Seltsamerweise ist es ein Unterschied, ob man morgens eine Sendung macht oder 20 Uhr. Man hat irgendwie dieses Hochamt immer noch so ein bisschen drin. Ich sage meinen Kollegen immer, Leute, ihr macht nicht für 14 Millionen Zuschauer eine Sendung, ihr macht für einen Einzelnen. Der sieht euch. Und mehr nicht. Der Einzelne sieht euch. Der potenziert sich zwar in einer ganz unglaublichen Anzahl, aber ihr müsst immer dran denken, dass ihr für einen einzigen Menschen eine Sendung macht.
Und dann stellt man sich den vor, den Einzelnen?
Nein. Also das ist inzwischen so routiniert, ich gehe da wirklich rein wie ins Wohnzimmer. Also das ist, da ist auch kein Lampenfieber mehr.
Aber was ist, wenn man der Teleprompter rauscht ab oder irgendwie einem fällt ein Glas Wasser um oder irgendwas Lustiges passiert? Das gab's ja wahrscheinlich mal. Ich will Sie jetzt nicht, weil ich das langweilig finde, auf den schönsten Pannen oder so fragen. Weil so viele, ehrlich gesagt, gibt's ja bei der Tagesschau auch nicht. Ne? Gibt's wirklich nicht. Ja. Und man zuckt ja, ich weiß noch, wie neulich meine Frau und ich bei den Tagesthemen zusammenzuckten, als die Tagesthemen 22.15 Uhr und sie fing an und mit einer anderen Musik. Das war, als die Ärzte da waren. Ja. Und dann ist man ja als Zuschauer total, oh Gott, irgendwas ist anders. Was ist passiert? Ja. Was ist nur passiert oder so?
Ja.
Da merkt man mal, wie sehr das auch zum Alltag gehört oder diese Routine so wichtig ist, weil man immer denkt, irgendwas stimmt da nicht. Was ist jetzt passiert?
Das war eine Idee von Linda Zerwakis.
Genau.
Und daran sieht man auch, wie wir zusammenarbeiten. Also es gibt ja jetzt nicht die Sprecher und die Redaktion und die Chefredaktion, sondern wir arbeiten alle zusammen. Und wenn einer eine gute Idee hat, in dem Fall war das so, dann machen wir das auch.
Wenn Sie bei den Tagesthemen sprechen, gibt's dann zwischendurch mal, wenn die Filme laufen, dass Sie sich mit Ingo Zamperoni oder Karin Mioska unterhalten, oder bleibt jeder in seinem Tunnel?
Also es gibt gelegentlich mal kleine Anmerkungen. Allerdings muss ich sagen, nur sehr dezimiert, weil die Konzentration da extrem hoch ist und sowohl Karin als auch Ingo Zamperoni oder auch Pina Atalay ständig auch in Korrespondenz noch mit der Redaktion sind.
Okay.
Also die müssen noch abstimmen und dann hat sich wieder was geändert und dann ist ein Interview, da wird die Frage nochmal durchgegangen. Also da ist nicht viel Zeit dafür.
Wir haben vorhin darüber gesprochen, dass man, wenn man Tagesschausprecher wird oder Sprecherin, dass das Privatleben zu Ende ist. Ist das schlimmer geworden in den letzten 35 Jahren?
Ja.
Ich erinnere mich an eine Schlagzeile, die fand ich so irre. Die Schlagzeile war, auf irgendeiner Internetseite, sinngemäß, Sie glauben nicht, wen Jan Hofer im ECE getroffen hat.
Echt?
Ja, und dann klick dich an und wissen Sie, wen Sie getroffen haben? Linda Zervakis. Ich glaube es nicht.
Ja.
Da habe ich auch überlegt, ob wir das Abendblatt nicht umbauen sollten.
Ja.
Jan Hofer trifft. Ich meine, da denkst du irgendwie so, was?
Na, das Allerschönste war die Windelaffäre. Ich bin ja vor 5 Jahren, mein Sohn hatte gestern Geburtstag gewesen,
oh,
wurde 5 Jahre alt. Wunderbar. Hat er gefeiert.
Ja.
Und aber coronamäßig eben natürlich auch alleine. Da wurde meine Frau gefragt in meinem Beisein. Ich wurde gefragt, wer denn die Windeln wechselt.
Mhm.
Das ist jetzt 5 Jahre her und ich war damals ständig unterwegs auf Achsen. Da habe ich gesagt, naja, in der Regel macht das meine Frau.
Klar.
Daraus wurde die Windelaffäre.
Ah.
Und es wurden Prominente in Deutschland befragt, wie sie das denn finden, dass ich die Windeln nicht wechsle. Und da habe ich mich auch ein bisschen gewundert über die Kommentare, die da so kamen von sehr prominenten Menschen, die eigentlich wissen müssten, wie sowas funktioniert. Und ich war der Volldepp damals, nicht? Also ich sollte daran denken, wenn der Kleine mich später im Rollator schiebt, dass ich ihm die Windeln nicht gebe und solche Geschichten. Ich glaube, die Boulevardisierung hat damit zu tun, dass alle Zeitungen verkaufen müssen. Also wenn ich in einen Kiosk gehe,
ja,
und die unfassbare Menge an gedruckten Exponaten da sehe, und dann frage ich mich immer, wer kauft die?
Also da reden wir stark auch über Zeitschriften, ne? Oder?
Wir reden vor allem über Zeitschriften.
Genau.
Also die Tagespresse nehme ich jetzt mal aus.
Genau.
Über Zeitschriften. Wer um Gottes Willen liest das und wer kauft das? Es muss ja Leute geben, die das machen, sonst wird das ja alles nicht da stehen. Und die brauchen halt jeden Tag eine neue Story.
Und da sind auch viele Stories dabei über Sie, die im Zweifel erfunden sind, oder?
Ja, natürlich, ja, ab und zu.
Ja.
Die schönste hatten ja Verona Poth kürzlich mal erzählt.
Ja.
Also wir sind mit den Poths befreundet und deswegen kann man das auch immer wieder mal machen. Da gab es in einer Zeitung ein Foto meiner Frau in einem roten Kleid. Und daneben Verona in einem roten Kleid. Beide sind schwarzhaarig, beide haben etwas längere Haare, beide etwa gleich alt. Also ne, das hat so wunderbar funktioniert. Und da stand dann, dass ich heimlich in Verona verliebt sei.
Jetzt ist es raus.
Ja, und weil ich würde auch immer ihre Instagram-Post liken.
Okay.
Und da wären ja immer so ganz sexy Bilder und die würde ich ganz besonders toll finden. Ich habe das gar nicht gesehen. Plötzlich ruft die Verona an und sagt, du hast es schon gehört, wir haben ein Verhältnis. Ich sage, super,
ja,
wusste ich zwar noch nicht, aber wie kommt das? Und dann hat sie mir das rübergeschickt, ich konnte es nicht glauben.
Aber das hat es tatsächlich vor 20, 25 Jahren so nicht gegeben.
Nein, ne? In der Form nicht.
Sie sind auf Instagram ja auch ganz schön aktiv. Ne? Ich glaube, ich habe ganz über 18.000 Follower, kann das sein? Ja.
Ja.
Das bleibt aber noch?
Das weiß ich noch nicht.
Okay.
Also ich werde sehr wahrscheinlich auch aktiv bleiben. Ich habe ja auch nicht vor, mich komplett zu verabschieden. Ich höre jetzt bei der Tagesschau auf,
ja,
aber ich werde nicht aufhören zu arbeiten.
Was also machen Sie denn? Also Sie haben eben vorhin gesagt, Sie haben noch keinen Podcast, aber an sich, jemand mit Ihrer Stimme müsste ja praktisch ab dem 15. Dezember...
Ja, wir reden auch gerade über einen.
Okay.
Aber wir sind noch nicht schlüssig, was wir da machen
In welche wollen. Richtung? Das Wir heißt auch schon wieder mit dem NDR?
Nein.
Also.
Nee, mit Management.
Okay, gut.
Genau. Es gibt 80.000 Podcasts inzwischen in Deutschland, habe ich gerade gelernt.
Ist das so viele schon? Ja.
Ja. Das, aber die musste einer hören, oder?
Ja.
Das ist das eine. Ich persönlich höre sehr viele Podcasts.
Okay.
Ich habe auch absolute Lieblinge.
Ja.
Zärtliche Cousinen kann ich nur sagen.
Okay.
Wunderbar. Aber da merkt man auch, wie die sich verändern. Da merkt man eben, dass so die erste Idee dann doch für eine lange Strecke nicht reicht.
Ja.
Da muss dann schon was verändert werden. Die haben das super hingekriegt. Aber ich höre da wieder andere, wo ich denke, am 6. Mal, das habe ich alles schon gehört.
Und was wird, wenn Sie so, in welche Richtung denken Sie so? Dialog-Podcast, Nachrichten-Podcast sicherlich nicht?
Nein, sehr wahrscheinlich nicht, aber vielleicht mehr so Nachrichten-Hintergründe, könnte ich mir vorstellen.
Okay. Und das geht dann los wann? Oder wann?
Nein,
das
ist noch nicht, klar.
Und sonst so? Also, weil Sie sagen, Sie
sind ja, ich werde aktiv bleiben, ja. Natürlich. Ich werde meinen YouTube-Kanal, glaube ich, mal aufbohren. Den habe ich stillgelegt irgendwann mal. Ich habe aber wirklich noch keine Ahnung. Ich will das erstmal sacken lassen. Ich will erstmal ein bisschen Freizeit haben wollen.
Sie müssen sich mal vorstellen. Aber die haben Sie ja nicht. Die kriegen Sie ja nicht. Die kriegen Sie ja nicht, die Freizeit. Also Sie sind dann nicht mehr so omnipräsent, aber trotzdem werden Sie nicht durch die Gegend rumlaufen können und
hochtassen. Ja, aber ich werde mal wieder ein Wochenende haben zum Beispiel. Oder ich werde einfach mal Urlaub machen können, solange ich lustig bin. Also solche Dinge. Und wir haben ja heute auch die unglaublich komfortable Angelegenheit, dass ich von jedem Punkt der Welt präsent sein kann. Also ich muss ja nicht unbedingt zu Hause am Schreibtisch sitzen. Ich kann was weiß ich wo sein und etwas machen und aktiv sein. Das ist doch toll.
Musste man als Chefsprecher eigentlich, wenn eine Lücke da war, dann, ach gut, komm, mach ich das Sonntag?
Immer. Ja. Deswegen wohne ich auch in Lockstedt, weil der Sender, also ich werde Ihnen ein Beispiel sagen. Es hat zwei Weihnachten und Silvester gegeben, wo ich innerhalb von 5 Minuten wirklich abends auf dem Sender gewesen bin. Einmal vor 3 Jahren, als in München ein Attentatsverdacht war, da rief wirklich um 10 vor 12 der Sender an und sagte, du pass mal auf, da ist in München was, kannst du kommen? Und um 11:55 war ich auf dem Sender und das bis morgens um 5. Das Gleiche hat es auch schon Heiligabend gegeben, wo wir abends gerade die Weihnachtsgans anschneiden wollten. Und der Anruf kam und dann fahre ich halt in den Sender.
Ja, aber was sagt dann Ihre Frau? Sag mal, bei kurz Heiligabend, so nach dem Motto, hast du sie noch alle?
Ja, die guckt dann ein bisschen merkwürdig, aber die weiß, dass das der Job ist.
Hätten sie eigentlich aufhören müssen? Nö.
Nö, eigentlich nicht.
Es gibt ja irgendwie keine Altersgrenze für Tagesschausprecher.
Ich habe gesessen und habe gedacht, Mensch, du hast mehr als die Hälfte deines Lebens da verbracht.
Ja.
Und willst du daraus getragen werden oder willst du so lange machen, bis die Leute sagen, ey, jetzt reicht's aber? Ich finde, ich mache ja auch schon länger. Ich finde, das ist ein guter Zeitpunkt.
Ja, und vor allen Dingen, ich habe mir die Reaktion nochmal anguckt, das waren halt wirklich so Reaktionen, oh, schade. Das ist ja nicht unbedingt bei allen Menschen so, die irgendwann mal abtreten. Nee,
wenn
die
sagen würden, Gott sei Dank.
Genau. Schlechter. Und das war wirklich mal Breaking News so, wo man dann dachte, ja, er hört auch nicht an dem Tag auf, sondern er hört ja erst Ende des Jahres auf und 3 Monaten, aber es war damals schon so und ganz viel Dankbarkeit und teilweise auch sowas wie Bestürzung. Ja klar, weil das ist so, wie ich stelle mir es bei jungen Leuten vor, wenn man mit denen im Gespräch ist und sagt, jetzt Angela Merkel wird ab nächstes Jahr nicht mehr Kanzler sein. Das sagen die wie?
Das ist wie bei Kohl damals.
Genau, nicht? Also wo man da, ja, stimmt, da haben wir auch alle, ich weiß doch damals, als dann irgendwie Kohl nicht mehr Kanzler war, sagtest du irgendwie, hä?
Das geht auch anders. Kommt ja bei mir noch dazu, dass ich nicht wie Merkel so polarisiert habe. Also von daher gesehen war ich ja mehr allgemein verträglich in der Dosis. Aber Sie haben schon recht, ich bekomme sehr viel Post auch von jungen Leuten, die sagen, Sie haben mein Leben begleitet und für mich waren Sie immer die Nachrichteninstanz.
Ich finde es so schlimm bei solchen Sachen, das habe ich auch bei Thomas Gottschalk und so gemerkt, weil wenn dann solche Leute wie Sie gehen, dann merkt man selber, dass man auch ganz schön, also alt geworden ist, älter geworden ist, dass man eben nicht mehr der kleine Junge von dem, wenn der, ne, also das, was ich jetzt bei den ganzen Fußballern, wir hatten neulich Manfred Kals in diesem Podcast, der ja auch schon deutlich über 60 ist und da denke ich, das war doch eben noch irgendwie Bananenflanke und Horst Rubisch. Denkst du, ja, liegt vielleicht auch daran, dass du selber jetzt 50 bist?
Ja, man will ja selbst nicht so sehr wahrhaben, dass man dann älter geworden ist und das merkt man dann irgendwann auch in den Knochen, dass es eben nicht mehr ganz so geht. Also ich mache relativ viel Sport, aber ich merke eben, manches geht eben nicht mehr ganz so, wie das früher mal gewesen ist. Also die Knochen werden dann schon ein bisschen steifer.
Wir müssen,
Aber insgesamt leben wir doch heute in einer anderen Zeit. Also meine Großmutter zum Beispiel war mit 60 eine uralte Frau.
So ist es, ja.
Mit schwarzen Klamotten saß sie immer bräsig im Sessel und war einfach eine uralte Frau. Ein 60-Jähriger heute ist doch ein Mensch, der voll im Leben steht.
So ist es. Ich meine, das ist ja dieses Irre, wenn man sich das neue amerikanische Regierung anguckt. Da ist ja nicht nur Joe Biden, ist ja schon 78, Sie wissen es besser, aber so in die Richtung. Aber auch viele andere sind da ja über 70.
Ja, ja.
Wo du denkst, boah, mit 78, das ist wahrscheinlich einer der stressigsten Jobs, den du haben kannst, Präsident der USA
zu werden. Ich frage mich, warum diese großartige Nation, die so viel hervorgebracht hat, nicht in der Lage ist, mal Leute zu finden, die das Land auch nach vorne bringen können mit frischem Wind. Ja. Also sagen wir mal, die vielleicht Mitte 50 sind oder so. Das muss doch möglich
sein. Sind ja auch vielleicht welche dann in seinem Kabinett, die dann irgendwann mal. Gibt es bei der Tagesschau eine Altersgrenze nach unten oder könnte man sich auch vorstellen, dass da 19-Jähriger die Tagesthemen?
Das kann man, glaube ich, nicht.
Geht nicht.
Nein. Ich glaube, man braucht das Gefühl, dass derjenige, der da sitzt, weiß, wovon er spricht.
Ja.
Ein 19-Jähriger, da würde, glaube ich, ein älterer Mensch sich sagen, was redet der, der hat doch keine Ahnung. Also ich glaube, man braucht da schon ein gewisses Standing, ja.
Und wann geht das los?
Das beginnt für meine Begriffe mit Anfang 30.
Okay. Die Tagesschau-Sprecher und Sprecherin, von wem kriegen die Feedback? Also nehmen die sich, gucken Sie sich die Sendung an, wenn jemand Neues da ist und nehmen ihn dann nach 2 Monaten und sagen mal, pass auf, das und das war gut, das und das musst du besser machen. Rufen Sie Leute an, wenn Sie offensichtliche Fehler gemacht haben, weil Sie können ja nicht jede der Sendungen gucken.
Durch Streaming könnte ich das theoretisch
stimmt,
schon,
das stimmt.
Aber ich verlasse mich natürlich drauf, das sind ja Profis, da ja. Muss man das nicht jeden Tag machen. Im Zweifelsfall würde ich jemanden anrufen oder ansimsen, wenn es beispielsweise um Aussprachedatenbanken Daten geht. Wenn ich feststellen sollte, dass sich bei jemandem was irgendwie eingeschliffen hat, was nicht so angenehm ist, das passiert ja so, Manierismen oder so, dann würde ich eben...
Was ist
Manierismen? Also das sind so merkwürdige Angewohnheiten.
Okay. Na, also dass man immer zum Beispiel sich an der Augen...
Ja, holt. Oder wenn einer so machen würde.
Irgendwas. Okay.
Also einem im Tourette-Syndrom würden wir sowieso nicht nehmen, davon haben wir es immer. Aber dann würde ich eben unsere Sprechtrainerin auf den Hals setzen und die würde sich das nochmal angucken.
Kriegt jeder Tagesschau-Sprecher noch Sprechtraining?
Ab und zu, ja.
Ja.
Aber das hat nichts damit zu tun, dass man dem nicht trauen würde, sondern ich finde Fortbildung einfach so unglaublich wichtig in dieser Zeit. Lebenslanges Lernen ist ja ein gutes Stichwort. Ja. Und da gehört auch zu, dass man nach ein paar Jahren mal überprüft, ob das, was ich da mache, noch zeitgemäß ist zum Beispiel.
Klar. Ja. Gehört zum Tagesschau-Sprecher-Dasein, dass man sich sehr, sehr stark informiert, dass man viel liest, viel Zeitungen liest, viel andere Fernsehsender guckt, um eben immer inhaltlich auf der Höhe zu sein. Weil nichts ist ja peinlicher, als wenn man zum Beispiel in irgendeiner Situation irgendjemanden nicht erkennt oder eben in Hamburg nicht sagt, das ist der erste Bürgermeister, sondern das ist der Oberbürgermeister.
Das hat es ja auch schon gegeben
bei uns. Also ja, auch bei uns auch schon. Ja.
Nein, das ist, glaube ich, schon mal gesetzt. Und ich glaube, dass die Kollegen und Kolleginnen, die bei uns sind, auch wirklich interessiert sind daran. Dazu gehört auch die Tageszeitung. Das sage ich jetzt mal nicht, um Ihnen da Honig ums Maul zu schmieren, sondern ich finde den Weg, den wir mit den Printmedien gehen, einen ganz schrecklichen, ehrlich gesagt. Das heißt, vielleicht sind sie nicht mehr in der Lage, so aktuell zu sein, wie das ein elektronisches Medium kann. Aber ich liebe es doch, noch mal etwas nachzulesen.
Klar.
Und etwas tiefer reinzugehen und mir auch eine Meinung zu bilden außerhalb des Mainstreams. Und deswegen hoffe ich, dass die Tageszeitungen in der Breite, wie wir sie jetzt haben, auch wirklich eine gute Zukunft
haben. Wir halten durch, ich kann fürs Abendblatt nur sagen, wir haben in diesem Jahr zum ersten Mal die Situation gehabt, dass die Zahl der Printabonnenten, die zurückgegangen ist, die immer zurückgeht, überkompensiert worden ist durch die Zahl der Menschen, die das Abendblatt digital abonniert haben.
Ja.
Das heißt, da gibt es die Veränderung, die auch wirklich ja brutal ist zum Thema Digitalabonnenten, aber das passiert. Größter Konkurrent, was ist der größte Konkurrent fürs Abendblatt in Hamburg? Der NDR. Das ist ein Zwitter der NDR geworden, das ist irre. Was ich Sie natürlich fragen muss nach 35 Jahren, auch wenn das jetzt alle fragen werden, aber das muss man, glaube ich, fragen, was war der bewegendste Moment als Tagesschausprecher?
Das war mit Sicherheit die Grenzöffnung und die Wiedervereinigung.
Ja.
Und da natürlich der Tag, als Günter Schabowski, Politbüro-Mitglied der DDR, in einer Journalistenrunde, einer Pressekonferenz gesagt hat, dass die Grenzen offen sind.
Ja.
Das hat aber zunächst mal keiner mitgekriegt, weil damals waren ja die Medien noch nicht so präsent über alle möglichen Kanäle wie heute, sondern dann haben die Journalisten das ja erstmal weitergetragen, auch zu uns. Und wir haben es dann verkündet, um 20 Uhr mit Joe Brauner übrigens in der Tagesschau okay. Und dann später mit Hajo Friedrichs und mir in den Tagesthemen. Und dann hat unser Korrespondent da abends gestanden, ich weiß gar nicht mehr wo, an einem Grenzübergang in Berlin und da war kein Mensch außer ihm.
Ja.
Und dann kam irgendwann mal ein Trabi angefahren mit einer vollkommen verunsicherten Fahrerin drin, die dann gefragt hat, und darf ich jetzt rüber? Ja, Sie dürfen rüber und dann rauschte die davon. Und daraufhin, durch diese Berichterstattung, sind die Leute erst gekommen. Dann haben die erst mal gemerkt, tatsächlich,
das geht. Wir,
ja, und sind zur Grenze gekommen und dann hat es alles seinen Lauf genommen.
Wissen Sie, was damals einer meiner Vorgänger, was dem passiert ist? Peter Kruse, ein Berliner, der war am 9. November in Berlin und war, als das alles losging, auf dem Flughafen in Berlin, damals konnte man noch von Berlin nach Hamburg fliegen, und ist zurückgeflogen. Und hat, weil es ja kein Handy und nichts gab, ist nicht mitgekriegt, saß während dieser entscheidenden Phase im Flugzeug, flog nach Hamburg, fuhr dann nach Hause, legte sich ins Bett und bekam es eigentlich am nächsten Morgen da und war eigentlich da. Es war eine, ja, das war für, glaube ich.
Aber auch die Nachfolgezeit war ja eine unfassbar spannende. Die Siegermächte waren ja nicht unbedingt dafür. Also wenn nicht Gorbatschow damals in der Datsche mit Kohl da in der berühmten Strickjacke dieses Gespräch geführt hätte, wenn nicht George Bush dafür gewesen wäre, hätte das anders ausgesehen. Die Franzosen, die Engländer mit Margaret Thatcher, die fanden das nicht toll.
Nee.
Und man wusste auch nicht, was machen die Russen? Drückt da einer auf den Knopf? Fahren da Panzer auf? Was passiert? Dass das so glimpflich abgelaufen ist, ist einer der wirklich, wirklich großen, großen Errungenschaften des vergangenen Jahrhunderts.
Ja. Und wir freuen uns jetzt alle auf den 14. Dezember, die letzte, da bin ich echt gespannt. Ich glaube, es wird keine Tagesschau wie immer. Obwohl sie sorgen dann dafür, ne?
Ja.
Also, kann man das nicht dann mal, kann man nicht mal 5 Minuten länger machen? Darf man?
Also, wir haben ja ohnehin immer ein bisschen mehr Zeit. Also,
ist das so?
Ja, ja.
Also, wie, müssen Sie nicht pünktlich 20.15 Uhr?
Nein. Es kommt immer auf die Weltlage an. Wenn wir zum Beispiel im Anschluss eine Eurovision haben, also wo Österreich, Schweiz und Deutschland zusammengeschaltet werden, da müssen wir sehr pünktlich sein, weil das geht nicht anders. Aber wenn wir in Frankfurt, da sitzt ja dieser Stern, der die Tagesschau in die Landessender verteilt, wenn da jemand den Hinweis bekommt, wir brauchen 2 Minuten länger, geht das auch.
Ach so, das heißt, die Tagesschau ist gar nicht, wie ich immer dachte, immer 15 ist mal 15:20, 16:05 und so in die Richtung.
Nein, wir haben auch schon mal 20 Minuten gemacht, auch schon 22 Minuten.
Also okay.
Ganz unterschiedlich. Wenn gestern zum Beispiel in der Sendung um 20 Uhr die Pressekonferenz gewesen wäre, hätten wir mit Sicherheit live auch dahin geschaltet und dann wäre sowieso alles offen
gewesen. Wir müssen das für die Hörer einmal sagen. Wir haben natürlich jetzt den Podcast nicht direkt am 13. Dezember aufgenommen, sondern wir befinden uns jetzt an dem Tag, nachdem die Ministerpräsident, können Sie mir da einen Tipp geben? Wann immer ich was hier sage mit Ministerpräsidentinnen und Ministerpräsidenten, das Ministerpräsidentinnen, was?
Ja.
Es ist schwer.
Das ist gendergerechte Sprache.
Damit
habe ich bald nichts mehr zu tun.
Aber wie ist es in der Tagesschau? Müssen Sie immer die Form, also gibt es da Diskussionen zu sagen, pass mal auf, ihr müsst
Aber hallo.
Wie finden Sie das?
Ich finde es manchmal übertrieben, manchmal richtig.
Ja.
Das ist immer so ein Abwägen. Wissen Sie, es gibt ja in Deutschland auch so diesen Oberbegriff, der Chef.
Ja.
Ne?
Ja, klar.
Man könnte ja sagen, die Länderchefs.
Ja.
Ja, aber dann kommt wieder einer und sagt, ja, Länderchef und Länderchefin.
Ja.
Gut, okay, dann ist das eben so. Also ich wehre mich nicht dagegen. Ich muss Ihnen ganz ehrlich sagen,
aber es macht es ja komplizierter und länger. Also wenn Sie jetzt immer sagen,
vor allen Dingen länger macht.
Genau.
Ne? Also wir sind ja, das kann ich ja vielleicht nochmal erklären, wir werden ja eingetaktet. Das heißt, jeder von uns hat ein Sprechtempo.
Ja.
Und nach diesem Sprechtempo, also wenn Meldungen in das System eingegeben werden, berechnet der automatisch mein Sprechtempo. Das bedeutet, eine Sendung, bleiben wir ruhig bei 15 Minuten, ist getaktet auf 15 Minuten und 7 Sekunden. Und ich kann auch im Studio an einem Monitor im Tisch genau sehen, ob ich zu langsam oder zu schnell bin.
Okay.
Wenn ich jetzt zu langsam bin, das passiert bei den Lottozahlen zum Beispiel, weil die Zahlen als Ziffern da stehen und nicht ausgeschrieben sind. Aber ausgeschrieben brauchen die halt mehr Zeit. Mhm. Und da die Leute ja auch noch mitschreiben wollen, müssen sie eine Pause machen. Also verlieren sie da viel Zeit, manchmal bis zu 15 Sekunden. Dann bleibt nur die Möglichkeit, eine Meldung rauszuschmeißen. Mhm. Das bedeutet, sie müssen versuchen, wirklich in diesem Tempo zu bleiben. Und wenn es jetzt dauernd geht, Ministerpräsidenten und Ministerpräsidentinnen und.
Professoren und Professorinnen,
da genau. Einfach die Zeit für die ganze Meldung.
Das ist interessant mit dem, letzte Frage vielleicht noch mit dem Tempo. Das heißt, unterschiedliche Tagesschausprecher, unterschiedliche Tempi. Das heißt, bei dem einen geht noch eine Meldung mehr rein und bei dem anderen eine Meldung weniger.
Ja.
Wo liegen Sie da so vom Tempo
Im
her?
Mittel.
Im Mittel. Wer ist der Schnellste? Ich rate. Linda Zervagis würde man sofort, ist aber glaube ich gar nicht.
Ich glaube Jens Riewer.
Jens Riewer, hätte ich jetzt auch gedacht, ja. Und der Langsamste? Das heißt Langsamste, ist ja dann...
Der Langsamste, das weiß ich gar nicht, ehrlich gesagt.
Das sind Nuancen, ne?
Ja. Das ist nicht viel. Also.
Nochmal trotzdem, wie findet man die richtige Geschwindigkeit für alle, die Podcasts machen? Bei mir sagen viele zum Beispiel immer, du redest zu schnell, dann versucht man langsam zu reden.
Wir unterhalten uns ja auch.
Ja, genau.
Das ist natürlich etwas anderes. Also man muss das so sinnfällig sprechen, dass die Leute es verstehen und dass die Betonung stimmt. Es hat ja oft in der deutschen Sprache etwas mit Betonung zu tun, ob ich etwas verstehe oder nicht.
Ja.
Wenn ich es falsch betone, kann es durchaus auch einen falschen Beigeschmack bekommen. Und das muss man vorher wirklich sich genau antrainieren.
Vielen Dank. Ich wünsche Ihnen alles Gute für den 14. Dezember erstmal und dann natürlich für die Zeit danach. Ich bin mir sicher, dass wir, das haben wir jetzt ja schon auch gehört, etwas von Ihnen hören und sicherlich auch sehen werden. Vielen Dank für den Besuch.
Gerne.
Weitere Podcasts vom Hamburger Abendblatt finden Sie auf abendblatt.de/podcast.